Dr. Baum ist ein Bündnis, was ich schon Ende des Jahres 2007 zunächst in Österreich gegründet hat und das sich zur Aufgabe gesetzt hat, aktiv gegen das iranische Regime in den europäischen Ländern vorzugehen. Und insbesondere natürlich richten wir uns, wie der Name schon sagt, gegen das iranische Nuklearwaffen- und Raketenprogramm, das wir nicht nur für eine existenzielle Bedrohung für Israel halten, sondern für die ganze Region und auch für die iranische Bevölkerung und letzten Endes auch für Europa. Und wir haben von Anfang an gefordert, also seitdem es dieses Bündnis Stop the Bomb gibt, dass eine scharfe Sanktionspolitik gegenüber dem iranischen Regime betrieben wird. Mittlerweile gibt es dieses Bündnis nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland und in einer Reihe von weiteren europäischen Ländern. Wir denken, dass es neben einer scharfen sowohl ökonomischen als auch politischen Sanktionspolitik gegenüber diesem Regime darum gehen würde, auch massiv die iranische Opposition zu unterstützen. Denn letzten Endes geht es natürlich darum, dass dieses menschenverachtende Regime, dieses antisemitische Regime im Iran möglichst bald gestürzt wird.
Okay, jetzt hast du ja schon ein bisschen angesprochen. Nächste Woche findet ja auch in Jena die Jahreshauptversammlung der Analytics AG statt. Vielleicht kannst du schon mal kurz anschneiden, worum es da gehen wird.
Es ist nicht das erste Mal, dass wir als Bündnis Stop the Bomb auch zur Hauptversammlung, zur Jahreshauptversammlung, also der Aktionäre von großen und wichtigen, sowohl deutschen als auch österreichischen Firmen gehen. Wir suchen uns jene aus, die halt nach wie vor im Iran aktiv sind, beziehungsweise in den letzten Jahren das waren. Und in Jena gibt es eben die Analytik Jena AG, die nach eigenen Angaben noch im letzten Jahr, also 2011, wo ja schon massive Sanktionsbeschlüsse existierten und also doch gewisse Bemühungen existierten, den Iranhandel zurückzufahren. Das ist eine Firma, die nach eigenen Angaben im letzten Jahr 2011 noch 100.000 Euro Umsatz im Iran erwirtschaftet hat. Und dagegen wird es also einen Protest geben am kommenden Dienstag, den 24. April ab 9 Uhr, vor dem Jentower in Jena, und es werden auch, so wie wir das bei anderen Hauptversammlungen auch schon gemacht haben, Aktivisten von Stop the Bomb als Kleinaktionäre an dieser Hauptversammlung teilnehmen, das heißt auch in dieser Hauptversammlung selber das Wort ergreifen und die Geschäftsleitung von Analytik Jena genau damit konfrontieren, dass sie in den vergangenen Jahren eben Iran-Geschäfte gemacht haben, und vor allem werden wir Fragen stellen, wie das denn aktuell aussieht, und wir wollen schlicht und einfach von der Geschäftsleitung von Analytik Jena wissen, ob sie denn bereit sind, ihre Iran-Geschäfte schlicht und einfach einzustellen. Bisher klang das nicht so, die versuchen sich da zwar ein bisschen herauszureden, haben aber zum Beispiel immer betont, dass sie ihren Handelsvertreter, den sie nach wie vor in Teheran unterhalten, nicht aufgeben wollen und nicht fallen lassen wollen. Und das deutet ja ganz eindeutig darauf hin, dass sie auch darauf setzen, in Zukunft Geschäfte mit diesem antisemitischen Holocaust-Leugner-Regime zu machen. Und genau dagegen werden wir demonstrieren.
Gut, dann soweit erstmal zu Jena, dann kommen wir jetzt erstmal ein bisschen allgemeiner zum Iran. Und zwar waren ja vor ein paar Wochen da Wahlen.
Ja.
Was kann man da ungefähr zu sagen? Wie hat sich da was geändert durch die Wahlen oder ist alles so geblieben?
Sowohl als auch. Also zum einen muss man sehen, dass von der Grundstruktur her dieses Regime seit 1979 so aufgebaut ist, dass sich natürlich nicht wirklich etwas durch diese Wahlen ändert. Also weder durch die Präsidentschaftswahlen noch durch diese Parlamentswahlen. Das sind auch nicht im westlich-demokratischen, rechtsstaatlichen Sinne freie und gleiche Wahlen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Selbstverständlich werden immer nur Kandidaten zu diesen Wahlen zugelassen, sowohl bei den Präsidentschaftswahlen als auch bei den Wahlen zu diesem, man kann gar nicht Parlament sagen, sondern zu diesem Pseudoparlament im Iran, die letzten Endes das System der Islamischen Republik Iran unterstützen, die also keine Regimegegner sind. Solche Leute können überhaupt nicht an diesen Wahlen teilnehmen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass innerhalb dieses Regimes, innerhalb dieser Diktatur ein permanenter Konkurrenzkampf stattfindet, also zwischen unterschiedlichen Fraktionen, von denen keine das Regime in Frage stellt und von denen keine also die Grundstrukturen und auch die prinzipielle ideologische Ausrichtung dieser Islamischen Republik in Frage stellt, die aber trotzdem um Macht und Einfluss konkurrieren und die im Rahmen dieser vorgegebenen Ideologie in gewissen Nuancen natürlich auch unterschiedliche politische Projekte verfolgen. Und bezüglich Letzteres kann man natürlich sagen, dass die Parlamentswahlen ganz eindeutig da eine kleine Verschiebung ergeben haben. dass die Unterstützer vom jetzigen Präsidenten Ahmadinejad deutlich an Einfluss verloren haben in diesem Parlament und dass also die Anhänger von anderen, sagen wir mal, eher traditionalistisch-konservativen Strömungen wieder stärker an Einfluss gewonnen haben. Dadurch wird die Situation im Iran überhaupt nicht weniger schlimm und daran ändert es ändert auch überhaupt nichts an der Gefährlichkeit des Atomprogramms, weil in diesen Fragen, ja, also Fortsetzung des Atomprogramms, prinzipielle Ausrichtung des Regimes, Festhalten an dieser fürchterlichen islamistischen Ideologie, sind sich diese konkurrierenden Rackets und Banden natürlich alle einig. Ja.
Okay, also man kann aber nicht sagen, dass sich wie bei den letzten Präsidentschaftswahlen da nochmal eine Protestwelle gebildet hat.
Leider nicht. Also das war natürlich die Hoffnung sowohl von vielen iranischen Oppositionellen als auch von Leuten, die diese Oppositionellen unterstützen, dass vielleicht das nochmal eine Art Initialzündung sein könnte zu einer ähnlich gelagerten Protestwelle wie 2009. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen. Das heißt nicht, dass diese Opposition und diese Proteste vollkommen verschwunden sind. Die existieren nach wie vor, aber unter dermaßen erschwerten Bedingungen, dass es offensichtlich sehr schwierig ist, das nochmal in dem Ausmaß wie 2009 auf die Beine zu stellen. Und einer der Gründe dafür ist natürlich, dass diese Protestbewegung, oder ich würde sogar eher sagen, diese Freiheitsbewegung, die sich 2009 dort ja wirklich massenhaft konstituiert hat, dass die schlicht und einfach im Stich gelassen wurde. Die Unterstützung, die sie gerade aus dem Westen gebraucht hätten, und zwar sowohl von staatlicher Seite als aber selbstverständlich auch von zivilgesellschaftlicher Seite, diese Unterstützung wurde ihnen schlicht und einfach versagt. Ja. Und dementsprechend war es dem Regime möglich, durch die von ihm ja immer schon ausgehende brutale Gewalt, die brutale Repression durch Einsperren, durch das Umbringen von Oppositionellen, auch durch die Folter, durch das Drängen ganz vieler Aktivisten ins Exil, diese Protest- und Freiheitsbewegung so unter Druck zu setzen, dass sie offensichtlich jetzt so geschwächt ist, dass sie diese Wahlen nicht dafür nutzen konnte, zumindest eine qualitativ gleiche Protestbewegung nochmal auf die Beine zu stellen.
Gut, jetzt hattest du ja schon mal kurz von der Zivilgesellschaft gesprochen. Das ist ja auch gerade aktuell wieder so ein kleines Thema mit Günter Grass gewesen, der sich ja, wenn man so will, auf die Seite des Irans stellt und da auch von der Zivilgesellschaft und von der Friedensbewegung und allen möglichen Gruppen da eine große Unterstützung zugesagt bekommen hat. Kann man da sagen, dass das im Iran wohlwollend aufgenommen wurde, so ein Gedicht von Günter Grass?
Das kann man nicht nur sagen, also das ist gar keine Einschätzung, sondern das ist nachgewiesenerweise so. Es hat mehrere Spitzenfunktionäre des iranischen Regimes gegeben, die sich öffentlich ganz begeistert natürlich von diesem Gedicht von Günter Grass gezeigt haben. Und das ist überhaupt kein Wunder. Du hast das selber ganz richtig gesagt. Objektiv gesehen hat er sich damit schlicht und einfach zum Sprachrohr der iranischen Propaganda gemacht. Und umso beachtlicher ist es also, dass es, auch wenn die offiziellen Stimmen in Deutschland ja weitgehend kritisch sind gegenüber dem Gedicht von Günter Grass, es in der Bevölkerung doch offensichtlich einiges an Zustimmung gibt, insbesondere, du hast das selber schon genannt, im Rahmen der Friedensbewegung, wo man ihn plötzlich als großen Helden und Tabubrecher abfeiert. Man muss das so klar sagen, er hat sich damit zum Sprachrohr des iranischen Regimes gemacht. Was allerdings auch auffällig ist, ist an der Kritik an Günter Grass, dass das ja leider sehr oft so läuft, dass man sagt, ja, er hätte überzogen, er hätte irgendwie auch etwas gegen das iranische Regime sagen sollen. Nichtsdestotrotz sei es natürlich vollkommen legitim, dass man darüber diskutiert, dass Israel irgendwie mitschuld ist an dieser Eskalation, und in die Richtung geht das so ungefähr. Also mir kommt das ein wenig so vor, als wenn da die neuen Grenzen einer irgendwie noch politisch korrekten Israel-Kritik ausgeleuchtet werden. Und dieses Spiel sollte man eigentlich nicht mitmachen. In der augenblicklichen Situation würde es ganz einfach darum gehen, ganz eindeutig Solidarität mit Israel zu bekunden. Das ist ja auch der Grund, warum die Kundgebung am Dienstag in Jena sich nicht nur einfach gegen Geschäfte mit dem iranischen Regime richtet, sondern ganz eindeutig auch eine Solidarität mit Israel einfordert. Denn es ist nun mal Israel, was unmittelbar und zwar existenziell durch diese iranischen Nuklearwaffen und Raketenpläne bedroht ist.
Okay, in der Hinsicht kann man ja auch sagen, dass gerade aktuell der Iran sich auch auf eine Ebene stellt, die er eigentlich gar nicht hat, beziehungsweise noch nicht, solange die Atombombe nicht da ist. Es gibt jetzt ja schon Provokationen von Seiten des Irans bezüglich der Straße von Hormus, wo es ja auch schon Gegenaktionen von Amerika und Israel gab, die aber wahrscheinlich nicht ausreichen werden. Kann man dazu noch ein bisschen was sagen?
Ja, also es ist richtig, der Iran versucht manchmal auch einfach durch Großmäuligkeit Aufsehen zu erregen. Und wenn es dann irgendwie darum geht, eine unmittelbare Konfrontation zum Beispiel mit den USA zu suchen, dann ist es richtig, dass man sieht, okay, dazu ist der Iran heute eigentlich gar nicht in der Lage. Das ändert aber nichts an der Gefährlichkeit von diesem Regime. Also sie mussten ja bei der Straße von Hormuz tatsächlich auch einen Rückzieher machen. Das Interessante ist dann, daran sieht man, was funktioniert gegenüber dem Iran. In dem Fall haben die USA klipp und klar gesagt, wenn das iranische Regime das macht, also wenn das iranische Regime die Straße von Hormuz sperren würde, durch die eben Unmengen des täglichen Erdölbedarfs geliefert werden, dann würden sie das als Kriegsgrund sehen. Das war eine sehr klare und eindeutige Ansage und das hat sehr schnell dazu geführt, dass das vom iranischen Regime beziehungsweise von gewissen Fraktionen innerhalb des Regimes sofort relativiert und dann letzten Endes ja auch wieder zurückgenommen wurde. Und man sieht ja auch, sie haben das ja nicht gemacht. Und das zeigt ja, wenn man mit so klaren Worten auf gewisse politische Ankündigungen des iranischen Regimes reagiert, dann hat das offensichtlich Folgen. Und vor dem Hintergrund würde man sich natürlich wünschen, dass das viel häufiger in dieser Deutlichkeit seitens des Westens und auch seitens der USA passiert, die natürlich die Möglichkeiten hätten, durch so klare Ansagen das iranische Regime viel stärker unter Druck zu setzen, viel stärker in die Grenzen zu weisen, als sie das bisher gemacht haben. Mit dem Potenzial des Irans, da muss man natürlich auch vorsichtig sein, das ist natürlich immer ein Hinweis auch von Leuten, die dieses Regime verharmlosen wollen, dass sie immer sagen, na ja, aber das ist ja nur ein Schwellenland und warum soll das überhaupt eine Bedrohung für Israel sein? Das ist das Problem, dass wir im Zeitalter von Massenvernichtungswaffen leben. Und es ist heute nicht mehr wie zum Beispiel im Nationalsozialismus ein hochindustrialisierter, auch konventionell massiv aufgerüsteter Staat mit einer riesigen Armee notwendig, um eine existenzielle Gefahr für ein anderes Land, in dem Fall insbesondere für Israel zu sein, sondern es reicht die Verfügung über die Technologie der Massenvernichtung, um eine existenzielle Bedrohung für Israel, aber perspektivisch natürlich auch für andere Länder zu sein. Daraus resultiert die spezifische Gefährlichkeit von diesem Regime. Ein Regime, was ja gleichzeitig auch noch einen ganz bestimmten ideologischen Charakter hat, was also einen antisemitischen Antizionismus propagiert, was Konferenzen zur Leugnung des Holocausts organisiert und was so eine Art islamischen Messianismus und eine apokalyptische Vorstellung hat, wie irgendwie die Weltpolitik weitergehen soll. Es ist also falsch, wenn man sich hinstellt und das iranische Regime auch einfach als eine Art rationalen Player innerhalb der Weltpolitik betrachtet, so wie das früher vielleicht die Sowjetunion war im Kalten Krieg. Man muss mit in Erwägung ziehen, von was für einer Ideologie dieses Regime ausgeht und dementsprechend erkennen, dass es ausgesprochen gefährlich wäre, wenn dieses Regime wirklich über die Technologie von Massenvernichtung verfügt, beziehungsweise dass es eine weltpolitische Katastrophe wäre, wenn es tatsächlich so weit kommen würde. Und dass also auch die sogenannte Eindämmung von so einem Regime, die leider heute ja schon von vielen propagiert wird, die sich offensichtlich damit abgefunden haben, dass das Regime halt irgendwann über Nuklearwaffen verfügt, dass sie nicht funktionieren wird, diese Eindämmung und Abschreckung, weil es eine völlig andere Situation ist als zum Beispiel im Kalten Krieg.
Kann man dann erstens davon ausgehen, dass es zu einer Art Westrüsten dann kommen wird im Nahen Osten, gerade auch was Saudi-Arabien angeht, als sozusagen potenziellen Gegner des Irans?
Auch das wäre ganz sicher einer der Effekte, wäre wahrscheinlich noch gar nicht der allerschlimmste, aber es ist einer der Effekte, das weisen seit Jahren alle maßgeblichen Experten völlig zu Recht darauf hin. Es ist keineswegs nur so, dass nur Israel sich existenziell bedroht fühlt, wenn das iranische Regime Nuklearwaffen hat, sondern die ganzen arabischen Länder, die nun auch nicht gerade in einem sonderlich freundschaftlichen Verhältnis zu Israel stehen, sehen das ebenfalls so. Das sind alles Länder, die sich von Israel zum Beispiel nicht existenziell bedroht fühlen und dementsprechend auch noch nie gesagt haben, so jetzt müssen wir irgendwie Atomwaffen produzieren. Wenn aber das iranische Regime über diese Waffen verfügt, haben sowohl Länder wie Saudi-Arabien, aber auch Länder wie Ägypten, wie Jordanien und auch, um nicht arabisches Land zu nennen, die Türkei, öffentlich darüber spekuliert, beziehungsweise in einigen Fällen auch schon sehr deutlich proklamiert, dass sie sich dann genötigt sehen würden, selber ein nicht nur Nuklear-, sondern Nuklearwaffenprogramm in die Tat umzusetzen. Und das würde tatsächlich zu einem nuklearen Wettrüsten in einer der instabilsten und politisch unruhigsten Regionen, die es überhaupt auf der Welt heute gibt, führen. Das wäre natürlich eine katastrophale Entwicklung. Aber es ist noch sehr viel mehr. Also für Israel bedeutet allein die Verfügungsgewalt des iranischen Regimes über Nuklearwaffen, also auch wenn sie die gar nicht einsetzen würden, was man ja sowieso gar nicht denken möchte, aber allein die Verfügungsgewalt würde eine existenzielle Bedrohung für Israel bedeuten und ist schon deswegen schlicht und einfach nicht akzeptabel und nicht hinzunehmen.
Der Iran sucht sich jetzt ja zurzeit auch neue Verbündete, da sein alter, bester Verbündeter Syrien ja nicht sicher ist, wie lange das noch besteht. Und wenn ich mich recht erinnere, wurde letztens von einer Achse Iran, Irak, Pakistan gesprochen. Ist das richtig?
Wie immer versucht der Iran in der Region neue Verbündete zu finden. Wie erfolgreich das die eben angesprochenen Versuche in Bezug auf den Irak und in Bezug auf vor allem auch auf Pakistan sind, wo es historisch doch viele Konflikte auch gibt, die nicht einfach so unter den Tisch gekehrt werden können, ist im Augenblick sehr schwer einzuschätzen. Auf jeden Fall ist es so, dass die Probleme, in denen Assad und das syrische Regime heute steckt, wirklich eine Schwächung, eine sehr erfreuliche Schwächung des iranischen Regimes bedeuten. Denn die Situation im Nahen Osten war in den letzten Jahren ja wirklich von so einer Art kalten Krieg geprägt, einer Art neuen kalten Krieg, nämlich zwischen einer anti-iranischen Achse und einer pro-iranischen Achse. Und zu dieser pro-iranischen Achse gehörten natürlich die radikal-islamistischen Gruppierungen, also wie die Hezbollah im Libanon und die Hamas und der Islamic Dschihad insbesondere in den palästinensischen Gebieten und auf staatlicher Ebene insbesondere natürlich die Baath-Partei in Syrien unter Assad. Die ist nun im Augenblick massiv geschwächt und perspektivisch ist es ja nun wirklich sehr gut möglich, dass sie tatsächlich auch stürzen werden. Und das ist, so unklar es natürlich ist, was in Syrien nach Assad kommen wird und so klar es ist, dass auch in der syrischen Opposition islamistische Gruppierungen wie die Muslimbruderschaft und Anhänger der Hamas und andere Organisationen eine leider sehr starke und einflussreiche Rolle spielen. Trotzdem ist es ganz eindeutig, dass ein Sturz des Assad-Regimes eine so massive Schwächung des iranischen Regimes wäre, dass das allein schon vor dem Hintergrund erstmal zu begrüßen wäre. So wird das im Übrigen auch in der israelischen Öffentlichkeit, und zwar ganz egal, ob links oder rechts, diskutiert. Man ist sich sehr bewusst darüber, dass nach einem Sturz von Assad in Syrien nun nicht plötzlich westlich-liberale demokratische Zustände ausbrechen werden. Aber aufgrund des Bewusstseins, dass die Konfrontation mit dem Iran im Augenblick einfach das alles Entscheidende ist, dass es da wirklich um eine existenzielle, unmittelbare Bedrohung geht, der Staat der Shoah-Überlebenden, also Israel, ausgesetzt ist, hofft man doch sehr, dass Assad tatsächlich gestürzt wird, allein schon, weil es eben eine Schwächung des iranischen Regimes ist.
Abschließend dann nochmal zurück zur Kundgebung. Offiziell gibt es ja Sanktionen auch von der Bundesrepublik gegen den Iran. Diese Sanktionen helfen ja nicht, wie man eben auch daran sehen kann, dass diese Kundgebung stattfindet. Was gibt es dafür für Gründe?
Das ist ganz einfach, weil diese Sanktionen nach wie vor bei weitem nicht ausreichend sind. Also es gibt ganz sicher auch nach wie vor illegale Geschäfte, die also offensichtlich gegen diese Sanktionen verstoßen. Aber das Hauptproblem ist, dass es halt nach wie vor möglich ist, legal Geschäfte mit dem Iran zu machen, und zwar durchaus im großen Maßstab. Die Sanktionen sind immer mal wieder verschärft worden in den letzten Jahren, aber das Ergebnis ist ziemlich niederschmetternd im letzten Jahr, also da, wo die Zahlen mittlerweile ja vorliegen, haben Firmen aus der Bundesrepublik Deutschland, haben deutsche Unternehmen nach wie vor Handel mit dem Iran betrieben in einem Umfang von 3 Milliarden Euro. Das ist also nicht irgendwie völlig eingebrochen, der Iran-Handel. Er ist in gewissen Punkten erschwert worden und das ist auch richtig, das geht in die richtige Richtung. Aber allein diese Zahl zeigt, dass diese Sanktionsbeschlüsse völlig unzureichend sind. Und es ist auch nach wie vor so, dass wenn dann andere europäische Länder, wie zum Beispiel Großbritannien oder auch Frankreich, eine deutliche, nochmalige Verschärfung der Sanktionen fordern, dass es nach wie vor Länder wie Deutschland sind, die bremsen. Das lässt sich kurz illustrieren an dem aktuellen Beispiel, wie Anfang dieses Jahres dann die Diskussion war, dass man nun wirklich dass man tatsächlich den Erdölexport des Irans sanktioniert, also dass man kein Öl mehr aus dem Iran kaufen möchte und dass gesagt wurde, die iranische Zentralbank wird jetzt sanktioniert. Beides Punkte, die, wenn sie konsequent durchgeführt werden würden, zwar auch noch nicht alles sind, was wir als Bündnis Doppelbaum fordern, aber das würde tatsächlich in die richtige Richtung gehen. Das wären wirklich ernsthafte Sanktionen gegen den Iran. Das Problem ist aber, dass bei den Erdölsanktionen dann gesagt wurde, gut, wir beschließen die zwar, aber sie treten erst Anfang Juli in Kraft. Und da ist zum Beispiel die Frage angesichts dieser jetzigen nochmaligen Verhandlungen, die dort stattfinden, die nichts anderes zum Ergebnis haben wie bisher alle anderen Verhandlungen auch, nämlich dass das iranische Regime neue Zeit gewinnt, um weiter an seinem Nuklearprogramm zu arbeiten, dass diese Gespräche dann dazu verwendet werden, um zu sagen, naja, jetzt ist man wieder in einem Dialog und man darf keine Zeichen der Aggression setzen, man muss Entspannungszeichen setzen, also kommen diese Ölsanktionen gar nicht zustande. der Punkt bei der Zentralbank ist, das wurde immer so kommuniziert, ja, jetzt ist die iranische Zentralbank sanktioniert, es gibt auch diesen Beschluss, und dann gibt es aber endlose Ausnahmebestimmungen, die wiederum de facto bedeuten, dass diese Zentralbank weiter aktiv sein kann in Europa. Es ist also selbst heute noch, selbst 2012, nachdem es schon fast über 10 Jahre diese Sanktionsdiskussionen gibt, immer noch so, dass es keine ernsthaften, konsequenten Sanktionen gegenüber dem iranischen Regime gibt. Deswegen ist es so, dass auch deutsche Firmen nach wie vor im Iran aktiv sind. Und deswegen machen wir weiterhin solche Kundgebungen und fordern also, dass es eine konsequente und ernsthafte Sanktionspolitik gegen diesen Regime gibt, und zwar sofort. Weil es ist ja auch so, dass wir hier nicht über einen endlosen Zeitraum reden, über den man das weiter probieren könnte, sondern es ist eine eminente Gefahr, dass dieses Regime tatsächlich in den Besitz von Atombomben kommt, und es muss sofort daran gehindert werden. Und das würde durch eine sehr konsequente Sanktionspolitik vielleicht noch gelingen. Und natürlich müsste man dann auch darüber reden, was andere Möglichkeiten sind, wenn es tatsächlich nicht mehr gelingt. Insbesondere deswegen, weil halt die europäischen Länder und immer vorneweg Österreich und Deutschland sich jahrelang geweigert haben, konsequent gegen dieses Regime in Teheran vorzugehen.
Gut, damit sind wir am Ende. Dann weise ich an dieser Stelle schon mal auf den Vortrag hin. Am Montag, den 23. April, 19 Uhr, verraten ist Israel, der Westen und Deutschland als Förderer des iranischen Regimes. Da wirst du auch nochmal einen Vortrag halten, zusammen mit Sebastian Mohr. Und das ist um 19 Uhr, Hörsaal 5 in der Universität Jena.
Ganz genau.
Abschließendes Wort vielleicht noch von dir.
Naja, wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn wir nicht vollkommen alleine bei dieser Kundgebung dort stehen. Wir freuen uns über jede Form von Unterstützung, wenn Leute das richtig finden, was wir dort machen. Also die Forderung, dass zum einen der konkrete Anlass bezüglich des konkreten Anlassfalls, dass die Analytik Jena, also ihre Iran-Geschäfte schlicht und einfach einstellt, aber es geht ja weiter darüber hinaus. Wir richten uns dort prinzipiell gegen die Iran-Geschäfte der Firmen, die ja, um diesen Punkt vielleicht auch nochmal reinzubringen, die hier in Deutschland, also dem Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, aktiv sind. Und es ist ja tatsächlich auffällig, dass es gerade ein Land wie Deutschland ist, also der Rechtsnachfolger des Nationalsozialismus, der nach wie vor zu den wichtigsten Förderern und Unterstützern eines antisemitischen Holocaust-Leugner-Regimes zählt. Wir sind doch sehr dafür, dass sich das in Zukunft ändert.
Okay.